Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio Interview, Aktiv Radio Gespräch. Es ist das Gespräch, das immer mega interessant ist. Warum ist es so interessant? Sicher nicht wegen mir, sondern wegen Partner oder Partnerin, die ich am Mikrofon begrüßen darf. Und heute reden wir über Öl und Gold und Silber von der Schweiz. Die Schweiz hat ja keine Ressourcen, also wir können nicht einfach abbohren und Öl rauslassen. Wir können auch nicht Gold graben, einmal nicht so wahnsinnig viel. Wir können vielleicht in einem Fluss mal per Zufall ein bisschen Gold finden. Aber unser Gold und unser Öl und unser Gas, das ist Bildung. Das ist die Leute, die ausgebildet sind und durch das besser sind als unsere umliegenden Länder oder besser als die, die weltweit ebenfalls ausgebildet sind worden. Und wer kann uns echt über die Bildung oder über unser Gold besser Auskunft geben als Chefin vom Bund für Bildung, Forschung und Innovation im Rang von der Staatssekretärin? Und ich begrüße ganz, ganz recht herzlich die Martina Hirayama.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Sauser. Ich freue mich auf das Gespräch.
Frau Hirayama, wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch. Sie sind zwar seit 30 Jahren in der Schweiz, oder noch mehr, oder wie lange schon? 34 Jahre in der Schweiz. Und Sie sind die Chefin für die Bildung. Wie war es mit der Bildung vom Schweizerdeutschen bei Ihnen?
Ja, das kommt darauf an, wen Sie fragen. Eben, ich habe ja schon eine viel längere Beziehung zur Schweiz, weil meine Großeltern Schweizer waren und ich dadurch eben schon als kleines Kind viel hier war. Und zu Hause hatten wir so die Phasen, wo es hieß, Mama spricht Schweizerdeutsch und dann, nee, Mama, es ist peinlich. Also es gibt ja doch jene, die da sehr begabt sind und jene, bei denen man hört, dass es doch nicht ganz so ursprünglich ist und ich gehöre zur zweiteren Sorte.
War das in Ihrer Gymnasialzeit schon so, dass Sie zu den Sprachen so ein bisschen Distanz hatten und dafür zu den Naturtechniken eine sehr große Nähe?
Also ich bin sicher eher der zahlenaffine Mensch, sagen wir es mal so.
Sie haben was mit Chemie zu tun?
Ja.
Chemie war Ihre Leibspeise, Ihre wissenschaftliche Leibspeise. Sie haben auch entsprechend doktoriert in diesem Bereich. Wie sind Sie damals auf die Chemie gekommen?
Ja, wie das oft so ist. Ich hatte einen sehr guten Chemielehrer in der Schule und das war einfach sehr spannend zu sehen, was man machen kann mit eben dem Wissen, Moleküle umzuwandeln, neue Stoffe herzustellen. Und ja, das hat mich so interessiert, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt studieren, da will ich noch mehr von lernen und wissen.
Jetzt haben Sie einen Job, der Sie primär an den Bürostuhl fesselt oder an den Konferenzsaal oder an das Flugzeug. Haben Sie dann zu Hause noch irgendwie einen Erlenmeyer-Kolben oder so? Und wenn Sie abends heimkommen, dann wird so ein bisschen gebrutzelt?
Also abends wird gebrutzelt, aber in der Küche, damit was Ordentliches auf den Tisch kommt und nicht im Erlenmeyer-Kolben. Und ja, meine Arbeit hat heute recht wenig mit Chemie zu tun, aber sie ist nach wie vor sehr spannend. Ich habe die Gelegenheit, mich mit vielen interessanten Menschen auszutauschen, gute Lösungen zu finden in zum Teil anspruchsvollen Fragestellungen. Und ja, das ist auch motivierend.
Sie haben sich primär über Oberflächenbeschichtungen, sage ich das richtig, damit beschäftigen und sind heute noch wahrscheinlich von dem geprägt, weil Ihre Doktorarbeit war vermutlich in diesem Bereich.
Ja, also ich habe mich damit beschäftigt, wie man Oberflächen mit ganz, ganz dünnen Beschichtungen verändern kann, also sogenannte monomolekulare Schichten und wie es eben so ganz dünne Schichten schaffen, dass Oberflächen plötzlich wasserabweisend sind, eisabweisend sind, schmutzabweisend sind oder super gut verklebt werden können. Und dazu braucht es eben Chemie und ja, das habe ich sehr gerne gemacht.
Ist das der berühmte Lotus-Effekt?
Der Lotus-Effekt hat auch mit Chemie zu tun, aber auch mit Strukturierung von Oberflächen. Und das sind natürlich Dinge, die zusammenspielen. Und vielleicht geht das auch in meine heutige Tätigkeit. Es ist nie in einer Dimension, dass man wirklich Fragen beantworten sollte, sondern man muss nach rechts und links und oben und unten schauen. Und das ist in der Chemie so, wie auch in der Bildung, Forschung und Innovation insgesamt.
Also der Lotus-Effekt, da perlt ja alles ab. Ist das, wenn Sie sagen, das ist meine Tätigkeit heute, perlt dann alles an Ihnen ab?
Nein, nein, es perlt nicht alles an mir ab, sondern der Punkt ist, für den Lotus-Effekt brauchst du ein Verständnis von Struktur, es brauchst ein Verständnis von Chemie, von Materialien, man muss viele verschiedene Dinge miteinander kombinieren, damit man diesen abperlenden Effekt eben bekommen kann.
Ist es nicht fast ein bisschen langweilig, der Bürostuhl gegenüber diesem faszinierenden Chemielabor, wo man pröbeln kann und herausfinden kann und plötzlich hat man das Heureka, ich hab's.
Ja, Heureka, ich hab's, ist natürlich super, aber jetzt schauen Sie mal, Bildung, Forschung und Innovation, die Berufsbildung ist so wichtig für die Schweiz, hier für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, zusammen mit den Verbundpartnern, mit den Kantonen, mit den Organisationen der Arbeitswelt, immer wieder Lösungen zu finden, Kompromisse zu finden, damit die Berufsbildung auch noch morgen attraktiv ist. Die Welt der Hochschulen, der ETH-Bereich, wo der Bund Eigner ist, die kantonalen Hochschulen, eine andere Welt, aber hier die Durchlässigkeit sicherzustellen zwischen den verschiedenen Bildungswegen, die man in der Schweiz will. Kann. Das ist ausgesprochen spannend und eben man hat doch einige interessante Fragen auf dem Tisch und ich glaube, Bürostuhl ist ein bisschen eine falsche Vorstellung. Ich bin ständig unterwegs, treffe Menschen, tausche mich aus, ob in Konferenzsälen, bilateral, wie auch immer. Also ich sitze nicht den ganzen Tag hinter dem Computer.
Als Staatssekretärin sind Sie ja vermutlich auch eine Diplomatin.
Also ich bin in diplomatischer Mission unterwegs, aber natürlich keine klassische Diplomatin, die den Weg über das Außendepartement und die entsprechende diplomatische Ausbildung gegangen ist, sondern sozusagen als Quereinsteigerin aus der BFI-Praxis.
Also BFI, vielleicht können wir ganz kurz sagen, um was es da eigentlich geht.
Also Bildung, Forschung und Innovation. Ich habe schon angefangen mit der Berufsbildung, aber eben auch der Hochschulbildung, sowohl die eidgenössischen technischen Hochschulen, aber auch die kantonalen Hochschulen. Dazu kommen die Forschungsinstitutionen, Institutionen im Forschungsbereich von nationaler Bedeutung, wo wir gleich den Link zur Forschungsförderung machen. Der Bund ist eben für die Forschungsförderung zuständig, was der Bund mit dem Nationalfonds umsetzt. Dort geht es um Grundlagenforschung, um Nachwuchsförderung, aber es gehört auch das I dazu, die Innovation. Also wie können wir in der Schweiz die Innovation mit guten Rahmenbedingungen unterstützen? Wir haben keine Industriepolitik, wie das viele andere Länder haben. Wir haben auch in dem Sinn keine themenfokussierte Innovationspolitik, aber wir sorgen für gute Rahmenbedingungen. Der Bund insbesondere über die InnoSwiss und Switzerland Innovation, also die Innovationsparks, für die der Bund hier auch eine mit Zuständigkeit hat, die Raumfahrt, die auch zu unserem Portfolio gehört. Also ein ganz spannendes Portfolio und manchmal hat man auf den ersten Blick den Eindruck, ja, was hat das alles miteinander zu tun? Es hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Die Durchlässigkeit, die Synergien sind ganz zentral und das macht es so spannend, für das SBFI zuständig zu sein.
Also die Forscherin, die jetzt zur Diplomatin wurde. Bundesrat Schneider-Ammann hat über Sie gesagt, Sie haben ein beeindruckendes Leistungsausweis. Sie sind eine perfekte Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Sie sind hervorragend vernetzt. Sie sind bewandert in der Digitalisierung. Sie denken unternehmerisch, sie sind neugierig und offen für Neues. Einfach die richtige Person, um Bund und Kantone noch näher zusammenzuführen. Also, da mussten Sie ja gewählt werden, das ist ja gar nicht anders möglich, also das ist wirklich unglaublich. Schneider-Ammann hat da Sie in allerhöchsten Tönen gelobt. Hat er das machen müssen, weil er Sie gewählt hat? Oder war er einfach von Ihrer Bewerbung dermaßen fasziniert, dass er sagt, zum Glück hat Frau Hirayama sich beworben?
Das müssten Sie jetzt natürlich ihn fragen. Also er muss sicher hinter seiner Bewerbung stehen. Ich werde ganz rot, wenn ich das höre.
Aber Sie hören es nicht zum ersten Mal, nehme ich an, oder?
Nein, natürlich nicht.
Das hört Sie jeden Tag zweimal.
Nein, nein, nein. Aber ich denke, was natürlich schon spannend ist, was ich gesagt habe, diese Verbindung zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung, diese Verbindung zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung. Und dort bringe ich natürlich aufgrund meines Lebenslaufs Verschiedenes mit. Eben, ich habe die akademische Ausbildung gewählt, bin dann aber später an die Fachhochschule gegangen als Dozentin. Später war ich auch in Winterthur für den Bereich Technik und Informatik verantwortlich, habe dadurch natürlich auch die Berufsbildung kennengelernt, weil 80% der Studierenden an der Fachhochschule eben über den Weg der Berufsbildung gehen, habe anwendungsorientierte Forschung gemacht mit Unternehmen. Also ich sage mal, diese Brücke zu machen zwischen den Grundlagen und der Anwendung in der Ausbildung, in der Forschung und Innovation, ich denke mal, das hat Bundesrat Schneider-Ammann damals auch mitbewogen, mich für diese Aufgabe vorzusehen.
Er war wahrscheinlich auch fasziniert, als er gelesen hat, über was Sie promoviert haben. Ich versuche das jetzt nochmal runterzulesen, weil sonst kann ich es nicht. Über die Herstellung und Charakterisierung von dünnen Schichten auf anorganischen Oberflächen durch oxidative Addition und Aktivierung chemisch reaktionsträger Bindungen. Also, das, genau, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gelesen habe.
Möchten Sie, dass ich es Ihnen erkläre?
Ja, vielleicht können Sie es mir und unseren Zuhörern so ein bisschen erklären. Wir waren vorher beim Lotus-Effekt. Und in diese Region wird es irgendwo hingehen.
Also es geht erstmal in diesem Titel darum, die Art der Oberfläche zu beschreiben, die man modifiziert. Das ist eine anorganische Oberfläche, also Metalle sind anorganische Oberflächen beispielsweise. Und dann geht es darum, wie man die modifiziert hat. Und das ist eben ein Reaktionsweg, wo man mit bestimmten funktionellen Gruppen die Möglichkeit hatte, eine ganz unterschiedliche Palette von Molekülen an Oberflächen fest anzubinden. Und damit konnte man die Oberflächen eben auch sehr individuell ausgestalten mit ganz, ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Und das hat es eben spannend gemacht.
Und für was braucht man das? Dass es härter wird oder dass es weicher wird oder dass es schön schleift? Oder was kann man das brauchen?
Also das kommt ganz drauf an, aber wenn Sie jetzt hier im Studio schauen, alles hat Oberflächen. Ihr Bildschirm muss eine ganz andere Oberfläche haben als Ihr Tisch. Und so ist es natürlich auch im täglichen Leben. Wenn Sie Medizinalprodukte haben, dann möchten Sie Oberflächen, wo möglichst nichts hängen bleibt, die möglichst einfach und schnell geputzt werden können. Wenn Sie an Sanitäranlagen denken, dann möchten Sie Dinge, die möglichst nicht verkalken. Wenn Sie an Windenergieanlagen in den Schweizer Alpen denken, dann möchten Sie gerne...
Liebe vielleicht nicht oder so?
Aber wenn Sie denn welche haben, über das Ob müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber dann möchten Sie, dass die möglichst wenig vereisen und möglichst dauerhaft laufen können. Und so haben Sie ganz unterschiedliche Anforderungen und im Prinzip brauchen Sie wie einen Baukasten, der es Ihnen eben ermöglicht, diese unterschiedlichen Funktionalitäten herzustellen.
Wo hört eigentlich die Chemie auf und wo beginnt die Physik?
Also ich glaube, wie so oft im Leben gibt es da kein Schwarz und Weiß. Und wenn man heute als Forscher tätig ist, dann hat man zwar eine Grundausbildung in Physik, in Chemie, in Materialwissenschaften, wie auch immer, aber am Schluss geht es darum, das Wissen, das man selber hat, mit dem Wissen von Kolleginnen und Kollegen national, international zusammenzubringen und die richtigen Fragen zu stellen und gute Antworten zu finden. Und da fragt keiner mehr danach, ist das jetzt Chemie oder ist das Physik oder Materialwissenschaften.
Gibt es auch Professoren und Professorinnen, die sich auch über Sie schon mal aufgeregt haben, weil Sie einfach zu viel wissen? Also Professoren haben Sie ja vielleicht gerne, wenn Sie Gelder brauchen, dass jemand da ist, der von nicht sehr viel versteht und dann sagt, das tönt noch gut, dann könnten wir eigentlich Gelder sprechen dafür. Und jetzt hatten wir da eine Chefin im BFI, die sehr viel von diesen Naturwissenschaften versteht und vielleicht das eine oder andere Mal nachfragen und sagt, ist das dein Ernst?
Ja, am SBFI geben wir ja nicht einzelne Projekte frei. Also der Forscher, der stellt nicht einen Antrag ans SBFI, um ein Projekt machen zu können, sondern am SBFI müssen wir schauen, dass wir gute Rahmenbedingungen haben, dass die Forschenden ihre Arbeit bestmöglich machen können. Wie machen wir das? Wir machen das über unsere Förderagenturen. Wir haben im Forschungs- und Innovationsbereich in der Schweiz 3 maßgebliche Agenturen, die in der Förderung tätig sind. Das eine ist der Schweizer Nationalfonds, der die Grundlagenforschung und den Nachwuchs fördert. Das andere ist die InnoSwiss und dann haben wir noch die Akademien. Und unsere
Aufgabe. Wie ist es zu verstehen? Also, Sie haben selbst ja Geld zur Verfügung als BFI. Haben Sie Geld zur Verfügung, dass Sie sprechen können?
Jein. Also, wenn wir Forschungsförderung machen, dann fließt das Geld groß mehrheitlich an den Schweizer Nationalfonds, der Ausschreibungen macht, der Projekte evaluiert und der entscheidet. Das ist nicht das SBFI.
Hat der Nationalfonds dann auch wieder ein eigenes Budget?
Ja.
Oder lebt er von Ihrem Budget?
Das Budget wird im Rahmen der BFI-Botschaft beantragt. Da kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Und dann machen wir mit dem Nationalfonds eine Leistungsvereinbarung, wie diese Mittel bestmöglich genutzt werden sollen. Aber der Nationalfonds entscheidet nach Exzellenzkriterien, welche Projekte gefördert werden sollen. Und deswegen ist es eben durchaus so, dass Forscherinnen und Forscher sagen, es ist gut, wenn jemand die Forschung kennt, der über die Rahmenbedingungen entscheidet. Aber es ist nicht die Stufe Projekt, über die am SBFI entschieden wird.
Sie selbst haben etwa 280 Mitarbeiter und haben ein jährliches Budget von etwa 4,5 Milliarden. Wohin geht das Geld? Wenn Sie ja das dem Nationalfonds geben, für was braucht es dann Sie überhaupt? Dann könnte ja einfach das Geld direkt an den Nationalfonds gehen.
Das ist auch das, was großmehrheitlich passiert. Eben, ich habe ja gesagt, wir haben sehr unterschiedliche Aufgaben im SBFI, aber jetzt bleiben wir beim Nationalfonds. Die Mittel werden im Rahmen der BFI-Botschaft gesprochen. Die BFI-Botschaft, das ist die große Finanzierungsbotschaft für 4 Jahre, über die zunächst der Bundesrat entscheidet, dann kommt das ins Parlament in die Diskussion. Im Moment finden die parlamentarischen Diskussionen für die BFI-Botschaft 25 bis 28 statt. Und dann werden vom Parlament eben diese Mittel gesprochen. Und wir haben die Aufgabe, im Rahmen von Leistungsvereinbarungen sicherzustellen, dass der Nationalfonds die im Interesse der Aufgaben und Zielsetzungen des Bundesrates nutzt. Wir haben die Aufgabe, Synergien sicherzustellen, dass es keine Doppelspurigkeiten gibt im Förderbereich, auch mit den anderen Förderagenturen, und sind dort sehr indirekt unterwegs. Also wir haben im Bereich nationale Forschung und Innovation eine kleine Anzahl von Mitarbeitern, die da tätig sind. Das sind weniger als 20 Mitarbeiter, die in dem Bereich wirklich engagiert sind. Und die haben noch ganz, ganz viele andere Aufgaben, wie zum Beispiel sogenannte Institutionen von nationaler Bedeutung im Forschungsbereich, die eben auch vom Bund finanziert werden, auch die zu begleiten. Und ich sage mal, viele unterschiedliche Themen. In der Berufsbildung haben wir wiederum ganz andere Aufgaben. Dort geht es darum, die Angebote alle 5 Jahre zu überprüfen, gemeinsam in der Verbundpartnerschaft zu schauen, wie man vorwärts geht. Dort braucht es viel mehr Ressourcen, um zu begleiten. Die Mittel fließen aber pauschal an die Kantone, großmehrheitlich. Der Bund trägt 25% der Kosten der Berufsbildung, also der staatlichen Kosten. 75% tragen die Kantone. Hier haben wir ganz andere begleitende Aufgaben noch, wie wir sie im Forschungsbereich haben. Also es kommt wirklich drauf an. Und das Portfolio, der Blumenstrauß des SBFI ist recht groß, im Internationalen wiederum. Jetzt, wenn es um die Assoziierung an die europäischen Programme geht oder Übergangsmaßnahmen aufzustellen, wenn man nicht assoziiert sind. All das machen die 280 Mitarbeitenden.
Also ich danke Ihnen für diese Erklärung, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich von Agenturen höre und von Bundesämtern höre und so weiter, dann sage ich, was machen die jetzt eigentlich ganz genau? Braucht es die tatsächlich? Sie kommen jetzt aus der Privatwirtschaft unter anderem, Sie haben an einem Spin-off teilgenommen, da hat es auch über Oberflächentechnologie hat sich gehandelt und da haben Sie ja kennengelernt, was es eigentlich bedeutet, in der Privatwirtschaft zu funktionieren. Wenn Sie heute jetzt Ihren Job und die halt die von Ihnen abhängigen Agenturen und die Privatwirtschaft anschauen, wo sind da die Schnittstellen
Und kann man sagen, ja, es ist eigentlich gut, wenn man beim Bund arbeiten kann, dann kann man sagen, jetzt geht es ja um 25 bis 28, ist noch cool, oder? Und wenn ich da bei einem Spin-off bin, dann weiß ich nicht, ob ich morgen noch die Miete bezahlen kann.
Also jetzt auf den Mitarbeiter gesehen, muss man sich natürlich weniger Sorgen um die Anstellung machen, wie wenn man in einem Spin-off tätig ist. Aber was ich ganz klar sagen muss, was ich vorgefunden habe am SBFI, ist eine ganz, ganz große Anzahl von Mitarbeitern, die unglaublich engagiert sind. Mitarbeiterinnen, die wirklich Tag und Nacht unterwegs sind und Dinge möglich zu machen für die Akteure. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben den Akteuren im Bereich Bildung, Forschung und Innovation helfen und nutzen. Wenn ich zum Beispiel an die Situation der Nicht-Assoziierung an die europäischen Programme denke, da sind wirklich Tage und Nächte an Arbeit eingeflossen, um zügig parat zu sein, eben immer im unterstützenden Sinne guter Rahmenbedingungen. Und das Bild, das man manchmal vom Bund hat, ja, haben die Leute überhaupt was zu tun, ist eins, das ich wirklich, also an dieser Stelle und an jeder anderen völlig widerlegen muss. Im SBFI und in ganz vielen anderen Bundesämtern, mit denen ich die Gelegenheit hatte, zusammenzuarbeiten, ist es in keiner Weise so.
Genau, und Sie kennen ja beide Seiten und das ist sicher gut so. Sie haben jetzt Europa angesprochen, das ist ja immer so ein bisschen Hickhack miteinander. Und es gibt ja die Qualifizierung von Universitäten oder Hochschulen. Und da kommen in der Schweiz die ETHs recht gut weg. Die, vor allem die ETH Zürich und jetzt auch immer wie mehr die ETH Lausanne sind im Rating sehr weit oben. Und dann blicken wir mal in ihr Geburtsland zurück, Deutschland. Da sind die besten Universitäten dann irgendwie auf Rang 40 oder 50, also weit weg. Wir gehen nach Frankreich, da gibt es vielleicht Fontainebleau oder irgendwas, wo man einigermaßen noch sagen kann, okay, da passiert was. Aber sonst sind die Universitäten fast nicht existent. Dann gehen wir nach Italien, gleiches Problem, da haben wir zwar den Schulungsnamen Bologna und so weiter, wo das Ganze kontrolliert wird, aber sonst sind die Universitäten weit weg. Und jetzt machen wir hier in der Schweiz, ich sage jetzt dem mal so ein Riesentheater, und wir möchten eigentlich mit all diesen schlechten Universitäten zusammenarbeiten. Und beim Ranking sind die Amerikaner und die Engländer weit, weit oben. Wäre nicht Ihr Job eigentlich ein Büro in Washington zu haben und eins in London und zu schauen, dass diese allerbesten Universitäten unsere Partner werden?
Also Sie schneiden hier mit ganz vielen Fragen auf einmal an. Also erstens mal sind wir sehr froh, dass wir sehr viele gut gerankte Universitäten haben, die ETH Zürich und die EPFL immer ganz vorne.
Aber die ETH Zürich hat jetzt massiv verloren. Das allerneueste Ranking hat die ETH Zürich, die Universität Zürich, Entschuldigung, ja, Uni Zürich.
Also ich sage immer, man muss die Rankings mit Vorsicht genießen, man muss sich anschauen, auf welchen Fakten die Rankings basieren. Die haben ja unterschiedliche Indikatoren, die jeweils verwendet werden. Und wir haben unsere Universitäten, die kantonalen Universitäten, sind insgesamt auch sehr gut positioniert. Und nur wenn man nicht unter den ersten 10 in den internationalen Rankings ist, heißt es noch lange nicht, dass man eine schlechte Universität ist. Auch Frankreich, Deutschland, Italien haben hervorragende Universitäten und Forscherinnen und Forscher. Also ich denke, man muss mit diesen Aussagen ein bisschen vorsichtig sein.
Aber die Zahl spricht schon dafür. Ich glaube, die Universität Zürich ist aus den ersten 100 rausgeflogen jetzt. Und die ETH Zürich gehört zu den, glaube ich, besten 15 oder 10. Also das sind schon Zahlen, die doch eindrücklich sind.
Auf jeden Fall. Und das hilft uns natürlich auch national wie international in unserer Positionierung, auch als attraktiver Standort für Investitionen von verschiedensten Unternehmen, für die Forschung und Innovation interessant ist. Sie haben angesprochen die Zusammenarbeit mit den USA, mit Großbritannien. Ja, natürlich ist das wichtig für uns. Die USA ist der wichtigste Forschungspartner im bilateralen Bereich. Es gibt die meisten Projekte mit den USA, die vom Nationalfonds direkt finanziert werden. Es gibt ganz viele Co-Publikationen. Publikationen sind ja im Forschungsbereich immer sehr wichtig zwischen Forschenden aus den USA und Forschenden aus der Schweiz. Auch Großbritannien ist ein wichtiger Partner. Mit Großbritannien haben wir früher zum einen über Horizon, über die europäischen Programme zusammengearbeitet.
Die sind ja da auch draußen oder wieder dabei.
Die sind wieder dabei, ja.
Die durften wieder mitmachen, oder?
Die sind wieder dabei.
Die Schweizer dürfen erst so ein bisschen mitkratzen.
Ja, also wir sind zurzeit nicht assoziiert. Das heißt, wir haben verschiedenste Übergangsmaßnahmen, damit die Schweizer Forschenden auch in dieser Situation erfolgreich sein können. Es gibt einige Programme, die aber auch offen sind für nicht assoziierte Drittstaaten. Dort ermöglichen wir die Mitarbeit, indem wir das direkt finanzieren über das SBFI. Also hier wird viel gemacht. Aber ja, es wäre wichtig, dass auch die Schweiz an diesem weltweit größten Forschungsprogramm, wo insgesamt über 100 Milliarden in diesen 7 Jahren jeweils investiert werden, dass wir hier auch wieder als gleichberechtigte Partner dabei sein können.
Also, wie Sie vorher von Agenturen gesprochen haben, gibt es ja auf europäischer Ebene das auch. Es gibt mal Horizon, dann gibt es Euratom, dann gibt es Digital Europe, dann gibt es ITER, dann gibt es Erasmus Plus und so weiter und so fort. Oder? Da blicken wir ja als Bürger gar nicht mehr durch. Um was geht es da eigentlich?
Also das eine sind verschiedene Programme oder Aktivitäten im Forschungsbereich. Das nennen wir das sogenannte Horizon-Paket. Dort hat der Bundesrat 2020 und das Parlament dann auch 2020 die Mittel für die Assoziierung gesprochen, gut 6 Milliarden Franken für 7 Jahre. Und das andere ist das Bildungsprogramm Erasmus, wo wir seit 2014 nicht assoziiert sind.
Das wäre der Austausch von Studenten zum Beispiel?
Und von Lernenden. Das sind auch Programme, die man gemeinsam macht zwischen Hochschulen, zwischen Schulen. Auch für Sekundarschulen gibt es Austauschmöglichkeiten. Und wir haben heute die sogenannte Schweizer Lösung, das Swiss European Mobility Program, das eben auch diesen Austausch fördert und finanziert. Aber der Bundesrat hat das Ziel formuliert, auch hier wieder assoziiert zu werden. Und das ist auch in dem Verhandlungspaket, das wir im Moment haben für die Programme, eben dabei, wo wir schauen, eine Lösung zu finden, auch hier wieder voll dabei sein zu können.
Ich glaube, zwischen den Zeilen zu lesen, dass Sie zwischendurch große Augen gemacht haben oder große Ohren gemacht haben, wenn Frau von der Leyen gesagt hat, und die Schweiz ist jetzt nicht mehr dabei, und dann haben Sie gesagt oder auch gedacht, was hat jetzt die Politik mit meiner Wissenschaft zu tun? Liebe Frau von der Leyen, trennen Sie das, machen Sie doch bitte Politik und lassen Sie uns Wissenschaft machen. Das Gleiche ist ja mit den Leuten, die Strom und Energie produzieren, oder? Da sagt die Frau von der Leyen auch, ihr dürft da auch nicht mehr mitmachen. Sie hat aber vergessen, dass das Elektron einfach durch die Leitungen fließt und nicht an der Schweizer Grenze Stopp macht oder umgekehrt. Also das Ganze wurde extrem verpolitisiert und ich mal sagen, Ihre Seite von der Wissenschaft her reibt sich da die Augen und sagt, was soll das überhaupt?
Ja, das ist so. Also es gibt keine Verbindung zwischen den institutionellen Fragen, die ja ursprünglich das Problem waren, warum die Europäische Union gesagt hat, man assoziiert die Schweiz nicht. Es gibt auch keine legalen Verbindungen, die darauf schließen lassen, dass hier eine Assoziierung nicht möglich ist. Wir finden es schade, dass hier eben diese politische Verbindung gemacht wird, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ganz viele große Herausforderungen angehen müssen, sei es im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der Energieversorgung, im Gesundheitsbereich, wo wir wirklich europäisch die Kräfte bündeln sollten. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, wie gut wir sind. Wir sind gut und wir können und wir wollen einen Beitrag leisten, aber wir nehmen zur Kenntnis, dass natürlich eben das Dossier jetzt in das Gesamtpaket eingebunden ist und damit jetzt auch im Gesamtrahmen eine Lösung gefunden werden
ist. Also Sie nehmen es zur Kenntnis, aber Sie verstehen es eigentlich nicht.
Ich meine, das ist das Primat der Politik, dass man entscheiden kann, welche Dinge man miteinander verbinden möchte, ob die jetzt materiell einen Zusammenhang haben oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Die politische Entscheidung ist gefallen. Und unsere Aufgabe ist es, in der aktuellen Situation die bestmöglichen Übergangsmaßnahmen für die Akteure zu ermöglichen. Und daran arbeiten wir und wir sind eingebunden im gesamten im Rahmen des Gesamtpakets der Verhandlungen mit der Europäischen Union, wo wir den Strang der Programme eben verfolgen und sind natürlich sehr daran interessiert, nicht nur für Bildung, Forschung, Innovation, dass wir eine gute Lösung finden für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und
der EU. Das war jetzt eine wirklich wunderschöne politische Antwort. Mein persönliches Gefühl, und ich darf ja das formulieren, ist, dass man wahrscheinlich wieder diesen Fehler machen wird, dass der Schweizer Bevölkerung wieder ein Gesamtpaket vorgelegt wird, wo die Schweizer Bevölkerung einmal mehr Nein sagen wird. Und das wird dann halt auch diese Nebenabkommen alle betreffen. Das heißt, der Plan B, das befürchte ich jetzt, wird der Plan A werden. Wie sieht der aus?
Also die Schweizer Bevölkerung hat ja schon mehrfach zum bilateralen Weg Ja gesagt. Und jetzt geht es darum, den bilateralen Weg weiterzuentwickeln. Also ich denke, man kann nicht einfach sagen, das wird sowieso nichts. Natürlich, man muss einen Weg finden, der für die Schweiz vorteilhaft ist, aber auch für die Europäische Union. Das ist nicht einfach, da sind unsere Verhandler dran, zu schauen, bestmögliche Lösungen zu finden. Und eben, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir die internationale Zusammenarbeit im BFI-Bereich ermöglichen.
Die Forscher im Ausland, im europäischen Ausland, mit denen Sie Kontakt haben, ich nehme an, die denken genau gleich wie Sie, weil die sagen, der Zugang zur ETH zum Beispiel wäre für uns eine coole Sache, da können wir sehr viel rausholen, dass wir wieder nutzen können bei uns an den Universitäten oder in der Forschung. Und die sind dann aber fast wie Personen zweiter Klasse ein bisschen. Frau von der Leyen sagt dann trotzdem Nein, oder? Obwohl die sagen, wahrscheinlich alle zusammen, hört doch auf, das Zeugs zu verpolitisieren. Das sind ganz coole Universitäten oder Hochschulen, lasst uns zusammenarbeiten. Können Sie da so von hinten so ein Tor schießen irgendwie, dass Sie sagen, wir sprechen jetzt einfach sehr intensiv mit diesen wichtigsten Forschern von diesen Ländern und die gehen dann zur Europäischen Kommission und sagen, hört mal ganz gut zu, jetzt haben wir die Nase gestrichen voll, lasst uns doch da wieder zusammenarbeiten.
Also man muss sagen, wir haben große Unterstützung auch in Brüssel aus dem Bereich Bildung, Forschung und Innovation. Und Brüssel ist sich sehr wohl darüber bewusst, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich auch für sie von Vorteil ist. Also da sind wir gut unterstützt und da machen auch unsere Hochschulen und unsere Akteure sehr viel, dass das funktioniert. Was aber wichtig ist insgesamt, ist, man muss im internationalen Wettbewerb unterwegs sein, um zu den Besten gehören zu können. Und das ist zum einen natürlich über das europäische Programm im Bereich Forschung, aber auch über das Programm in der Bildung möglich, aber auch über bilaterale Zusammenarbeit. Und da haben wir in den letzten Jahren sehr viel gemacht, um die bilateralen Zusammenarbeiten auszubauen. Das sollen aber langfristige bilaterale Zusammenarbeiten sein. Die Idee ist nicht, wenn wir dann wieder assoziiert sind, dass wir sagen, da haben wir kein Interesse mehr dran. Überhaupt nicht. Und auch hier spielen unsere Förderagenturen wieder eine wichtige Rolle. Also der Nationalfonds oder die InnoSwiss, die mit ihren Pendants an Agenturen in den USA, in Südkorea, in anderen europäischen Ländern Programme aufstellen, um für Forscherinnen und Forscher es einfach zu machen, zusammenzuarbeiten. Dass unsere Agentur Movetia im Bildungsbereich Rahmenbedingungen schafft, dass man in der Berufsbildung, im Hochschulstudium, dass man mit anderen Akteuren im Ausland Vereinbarungen machen kann, um hier den Austausch zu ermöglichen in beide Richtungen, dass junge Menschen zu uns in die Schweiz kommen und umgekehrt man aus der Schweiz ins Ausland gehen kann, Erfahrungen sammeln. Also dieser internationale Austausch ist im BFI-Bereich ganz wichtig und wir tun viel und wenn wir müssen, tun wir noch mehr. Aber das Ziel des Bundesrats ist, so rasch wie möglich wieder voll assoziiert zu sein.
Wie sieht es aus mit Universitäten in kriegsführenden Nationen? Ich sage jetzt mal, eine Universität in Russland zum Beispiel. Haben Sie da die Chance, diesen Austausch weiterzuführen, obwohl da Krieg herrscht und die Politik ganz klare Meinungen hat? Dürfen Sie sich da ein bisschen abheben und sagen, eigentlich ist es ein Unsinn, wenn wir diese Gespräche jetzt abbrechen und diesen Informationsaustausch abbrechen? Und wie vorher, dass man sagen kann, wenn da eine gute Zusammenarbeit herrscht, kann ja das sogar ein bisschen friedensfördernd sein, auch wenn man über Chemie und Physik spricht miteinander.
Bildung, Forschung und Innovation sind eigentlich gut geeignet, um die Brücke zu bauen. Die Gründung vom CERN nach dem Zweiten Weltkrieg war eigentlich auch Teil der Idee, dass man wieder länderübergreifend zusammenarbeitet. Jetzt, wenn Sie als Beispiel die internationale Zusammenarbeit mit Russland ansprechen, dann kommen wir jetzt zur Zuständigkeit. Wir haben in der Schweiz eine große Autonomie der Akteure. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein zentrales Element von unserem Erfolg, dass eben die Hochschulen selber entscheiden können, mit wem sie zusammenarbeiten. Wir würden niemals hingehen und sagen, ihr arbeitet jetzt mit der Hochschule A in den USA oder B in irgendeinem anderen Land zusammen. Das müssen die Hochschulen entscheiden, wo ihr Interesse ist. Wir müssen schauen, dass wir dann Möglichkeiten haben, zu unterstützen bei der Finanzierung beispielsweise, wenn man Zusammenarbeiten hat. Da kommen wieder die Förderagenturen ins Spiel. Jetzt, wie war die Situation mit Russland? In Russland hat Swiss Universities, wo ja alle Hochschulen der Schweiz zusammenkommen und sich austauschen, gesagt, man muss wirklich prüfen, wie die Situation mit der jeweiligen Hochschule in Russland und dem jeweiligen Forschenden ist. Es gab eine Reihe von Hochschulen, wo sich die Rektorinnen und Präsidenten für Putin und auch eben entsprechend die Aggression gegen die Ukraine ausgesprochen haben. Da kam natürlich eine weitere Zusammenarbeit nicht in Frage. Aber das wird wirklich von den Hochschulen sur Dossier geprüft. Im Übrigen die internationale Raumstation ISS, die wird nach wie vor gemeinsam mit Russland betrieben. Also es ist nicht so, dass wirklich alles gekappt wurde.
Wir hatten bei den Universitäten Demonstrationen, beispielsweise gegen Israel. Und das war an den Hochschulen und das betrifft auch direkt die Hochschulen. Sonst war eigentlich nicht so wahnsinnig viel los. Also die sogenannten Intellektuellen haben das losgezettelt. Hat das einen Einfluss jetzt gehabt auf Ihre Zusammenarbeit zum Beispiel mit Israel?
Also auch hier wieder, unsere Hochschulen haben bilaterale Vereinbarungen mit den Hochschulen in Israel und schauen die Forschungszusammenarbeit wirklich projektspezifisch an. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wirklich hier die Hochschulen sich auf ihre Fragestellungen konzentrieren, dass die Hochschulen den Diskurs suchen und dass man die Hochschulen nicht missbraucht, um politische Botschaften zu positionieren, egal welcher Art. Es muss der freie Diskurs an den Hochschulen entsprechend möglich sein. Es muss auch so sein, dass alle Menschen, Studierende, Professorinnen, Professoren sicher an den Hochschulen arbeiten, forschen können. Und da haben unsere verschiedenen Hochschulen auch entsprechende Maßnahmen ergriffen. Aber es ist eine ganz andere Situation, was hier mit den Hochschulen passiert ist, wie jetzt die Zusammenarbeit mit Israel betreffend Projekten oder Austausch.
Früher hat es ganz wenig Fachhochschulen gegeben, also zum Beispiel die HTL, die Höhere Technische Lehranstalt hat das, glaube ich, geheißen. Also wer eine Lehre gemacht hat, der hat einen technischen Beruf ergriffen oder ist halt dabei geblieben, er hat die Lehre gemacht und wurde ein guter Handwerker und hat sich selbst eigentlich weitergebildet. Jetzt haben wir, ich sage jetzt mal, eine Unmenge an Fachhochschulen. Wir haben Hochschulen. In Zürich gab es eine Universität und dann gab es eine ETH und jetzt gibt es noch eben auch die Fachhochschulen, die dazukommen. Ist nicht eigentlich ein Chaos in diesem Ausbildungsangebot vorhanden und verstehen eigentlich die Bürger gar nicht mehr so recht, wer bildet eigentlich was, wo, wie aus?
wir haben in der Schweiz ein international einmaliges Bildungssystem. Wir haben eine unglaublich starke Berufsbildung. 2/3 der jungen Leute entscheiden sich für eine Berufsbildung. Und das ist unglaublich wichtig, weil die Berufsbildung sich eben wirklich auch an die starken jungen Menschen richtet. Die Berufsbildung ganz wichtig ist auch für die Unternehmen, was den Fachkräftemangel angeht, um hier entgegenzuwirken, eben selber in der Ausbildung involviert zu sein. Und dafür brauchen wir eine attraktive Berufsbildung. Und Attraktivität heißt eben auch, dass man sich weiterentwickeln kann, wenn man denn möchte. Und mit der Einführung der Fachhochschulen hat man in der Schweiz einen Weg geschaffen, dass man mit Berufsbildung und Berufsmaturität ein Hochschulstudium machen kann und damit massiv die Attraktivität der Berufsbildung erhöht. Das heißt, wir haben einen Hochschultyp, der auch ein anderes Profil hat, ein anwendungsorientiertes Profil, sowohl in der Ausbildung wie auch in der Forschung und Innovation. Die Fachhochschulen haben auch einen wichtigen Beitrag im Technologietransfer, in der Zusammenarbeit mit KMUs beispielsweise. Und in dem Sinn sind Fachhochschulen komplementär zu den universitären Hochschulen und den ETHs und tragen maßgeblich dazu bei, unser Berufsbildungssystem zu stärken. Eben 80% der jungen Menschen, die an der Fachhochschule, Sie haben den technischen Bereich vorhin genannt, ein technisches Fachhochschulstudium aufnehmen, haben vorher eine Berufsbildung gemacht. Und das ist auch der reguläre Zugang zur Fachhochschule. Und hiermit, und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element für unser Bildungssystem, schaffen wir auch die Durchlässigkeit. Und wir müssen gut darauf achten, dass wir unsere Profile weiterentwickeln, weiter schärfen und die Durchlässigkeit weiterentwickeln und weiter verbessern, dass man eben sowohl vom Berufsbildungsteil in auch den universitären Teil der Ausbildung übertreten kann, wie auch umgekehrt vom akademischen in den praxisorientierten Teil.
Aber wir sind hier in einer sehr starken Unschärfe drin. Es macht einer eine Lehre und geht dann an die Fachhochschule. Dann wird er vermutlich nie mehr eine Zange in die Hand nehmen, vielleicht zu Hause noch, weil er noch weiß, wie es geht, aber er wird nicht mehr für mich eine Zange in die Hand nehmen. Haben wir nicht eigentlich die Lehre damit zu einer zweiten Klasse degradiert? Weil man sagt fast, wenn du nachher nicht weitermachst, dann bist du trotzdem eine Person zweiter Klasse. Du hast nur eine Lehre. Das war früher nicht so. Früher hat doch der Handwerker ein gewisses Ansehen gehabt. Und dieses Ansehen ist heute fast auf null runtergeflogen. Wir müssen Menschen aus dem Ausland reinholen, die uns helfen, die Zange und den Schraubenzieher zu führen. Haben wir da nicht im Prinzip, so wie die Amerikaner das gemacht haben lange Zeit, dass man sagt, jeder geht von der High School nachher ans College oder an die University und niemand weiß wirklich, wie man ein Rad am Auto noch wechselt. Ist diese Gefahr nicht riesengroß hier auch in der Schweiz?
Also ich denke, das kann man wirklich gar nicht vergleichen, das amerikanische und das Schweizer System. Wir sind hier wirklich gut unterwegs. Nach einer abgeschlossenen Lehre muss man keinenfalls in den Hochschulbereich gehen. Man muss sicher lebenslang sich weiterbilden. Die Zeiten, dass man eine Lehre abschließt oder auch ein Studium abschließt und meint, das reicht dann bis zur Pensionierung, die sind eindeutig vorbei. Wir haben unheimlich schnelle Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, also dranbleiben muss man. Aber ob man dafür in den Tertiärbereich gehen muss, ist eine ganz andere Frage. Dann gibt es auch den wichtigen Weg der höheren Berufsbildung in der Schweiz, dass man eben ohne Berufsmaturität in den Tertiärbereich gehen kann und sich weiter ausbilden kann, auch sehr praxisorientiert. Und mein Verständnis ist keineswegs, dass man weitermacht im Tertiärbereich, weil der Lehrabschluss nicht anerkannt ist, sondern man bietet diese Möglichkeit. Und wenn man diese Möglichkeit nicht bieten würde und man sich mit 15 Jahren entscheiden muss, okay, wenn ich diesen Weg einschlage, dann ist fertig, dann bin ich bin ich eingeschlossen in dem, was ich machen kann, dann hätten wir ein Problem, weil wahrscheinlich viele Eltern sagen würden, nö, das will ich nicht, vielleicht möchte meine Tochter, mein Sohn sich später mal anders entwickeln und das geht dann nicht. Und wir müssen wirklich darauf achten, dass die Lehre für sich interessant ist, für die Unternehmen, für die jungen Menschen, aber eben auch für die Eltern, die einen großen Einfluss haben auf die Jugendlichen, wenn sie ihren Weg wählen für die Ausbildung. Und wir müssen Anschlussfähigkeiten bieten. Es gibt einen schönen Satz, für jeden Abschluss einen Anschluss.
Aber ist es nicht gerade das Gegenteil, das produziert wird? An den Gewerbeschulen erfahren die Jungs und die Mädchen, was sie nachher tun könnten, wie sie sich weiterbilden könnten, an welche Fachhochschule dass sie gehen könnten. Und der Elektriker bleibt einfach nicht mehr Elektriker. Und irgendjemand sollte wissen, wie der Starkstrom da durch das Haus gezogen wird. Er will nachher vielleicht ein Ingenieurstudium machen im Elektrotechnikbereich. Hat das nicht etwas damit zu tun, dass wir halt trotzdem mit diesen Fachhochschulen die Möglichkeit geschaffen haben, die sehen Sie als positiv, dass die Menschen sagen, eigentlich bin ich jetzt ausgebildeter Elektriker, ich habe ein Fachzeugnis bekommen, aber wenn ich so in der Gesellschaft rumlaufe und an die Party gehe und ich sage, ich bin Elektriker, dann rümpfen die Leute immer noch die Nase. Und wenn er sagt, ich bin jetzt Elektroingenieur, dann sagen alle, aha, oh, lala, oder? Also, das ist ein gesellschaftliches Problem, oder?
Also das ist nicht meine Wahrnehmung, aber wir müssen extrem darauf achten, dass das sich nicht so entwickelt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus der Ostschweiz komme. Im Kanton Thurgau hat man weniger als 15% der jungen Menschen, die eine gymnasiale Maturität machen. Und die meisten machen eine Berufsausbildung, eine Lehre. Und man muss auch sehen, die allermeisten, die eine Lehre machen, die gehen nicht an die Fachhochschule. Das ist der kleinere Prozentsatz, der an der Fachhochschule dann das Studium an die Hand nimmt. Es gibt viele, die eine höhere Berufsbildung machen, was auch ganz wichtig ist, dass sie sich weiterentwickeln. Früher hat man die Meister gehabt. Heute ist es eben die höhere Berufsbildung, die dort einen Beitrag leistet, dass jemand auch eine Bauleitung übernehmen kann zum Beispiel. Aber ja, natürlich, wir brauchen die Menschen, die am Schluss, wie Sie sagen, die Zange in die Hand nehmen. Aber wir müssen auch den Menschen ermöglichen, dass sie das machen können, was ihren Interessen und Begabungen entspricht. Und ich denke, einen großen Wert, den wir in der Schweiz haben, ist, dass man eben wählen kann, was man machen möchte. Und dass nicht der Staat oder wer auch immer sagt, wir brauchen so und so viel Prozent Ingenieure, so und so viel Prozent Historiker. Wir brauchen unbedingt auch Geistes- und Sozialwissenschaftler. Wir haben große Fragestellungen in unserer Gesellschaft, die von Ingenieuren nicht gelöst werden können. Also auch das müssen wir im Blick behalten. Aber es ist frei, wie man sich entwickeln möchte. Und wir machen Angebote, die man ergreifen kann, aber nicht ergreifen muss. Und meine Wahrnehmung ist keineswegs, dass man mit einer abgeschlossenen Berufslehre eine Ausbildung zweiter Klasse hat. Ganz im Gegenteil.
Eben, wir sind froh, wenn jemand noch den Schraubenzieher drehen kann. Damit man an eine Hochschule gehen kann, muss man irgendwann mal in eine Primarschule gehen. Und die Bibel spricht von den verflixten 7 Jahren, oder? Dann hat man irgendwie auch in der Industrie und in der Wirtschaft hat man das übernommen. Da baut man irgendetwas auf 7 Jahre lang und dann wechselt das Management und die sagen, eigentlich war es so, wie es vor 7 Jahren war, war es eigentlich gut so. Und dann beginnen die Leute rauszuschmeißen, andere wieder einzustellen, damit dann in 7 Jahren das nächste Management das wieder umdrehen kann und wieder etwas Neues produzieren kann. Wir haben im Moment ein bisschen Trend. Schweden macht das vor, dass sie eigentlich sagen, wir haben ein bisschen versagt. Wir haben die hochintegrierten Klassen. Wir wollten jedem gerecht werden. Wir haben jetzt so viel Zeit, um zurückzublicken. Wir sehen, das hat nicht funktioniert. Die politischen Parteien wie FDP, GLP etc., SVP denken darüber nach, wieder zum Beispiel Kleinklassen einzuführen, also weg davon, dass man sich gegenseitig stört, dass der schnell vorwärts kommt und der nicht so schnell vorwärts kommt, im gemeinsamen Klassenzimmer ist, sondern dass man eigentlich genau denen wieder die Chance geben will, sich zu entwickeln, die halt ein bisschen schneller sind und die ein bisschen langsamer sind. Sind wir daran, alles zurückzudrehen, was wir da hochgedröselt haben? Wird der Plan 21 revidiert werden in Kürze und gehen wir wieder zurück zum Frontalunterricht?
Also was ganz sicher ist, wir brauchen ein Bildungssystem, das die Starken fördert, und wir brauchen ein Bildungssystem, das in der Lage ist, die, die nicht so stark sind, mitzunehmen, dass die eben auch eine gute Laufbahn haben können. Die Primarschule ist in kantonaler Kompetenz. Wir haben hier dort eine Zusammenarbeit mit den Kantonen. Die Kantonen koordinieren sich in der EDK, das ist die Konferenz der Erziehungsdirektoren, wo man versucht, eben Einigkeit in wichtigen Themen zu haben. Wir sind gemeinsam mit den Kantonen dafür zuständig, den Bildungsbericht zu erarbeiten, alle 4 Jahre, der eine wichtige Grundlage bietet, eben zu überprüfen, ist man auf dem richtigen Weg, braucht es Anpassungen. Wir sind dort auch in der Zusammenarbeit, wenn es jeweils um die Teilnahme an der PISA-Studie geht, die auch wiederum eine wichtige Grundlage bietet, um zu überprüfen, ist man gut unterwegs oder nicht und wo braucht es Anpassungen. Aber das ist wirklich kantonale Kompetenz. Und eben im Föderalismus, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Kompetenzen dort haben, wo wirklich auch dann am Schluss umgesetzt wird, weil dort sieht man am besten, was es braucht, um besser zu werden.
Aber auch das ist wieder eine politische Antwort. Wie sieht die Realität aus? In der Realität ist es doch so, dass man jetzt, oder es gibt viele, die sagen, dieses System hat versagt. Wir wollen wieder trennen. Wir wollen wieder Klassen machen für Stärkere und Klassen für Schwächere. Und wir gehen davon aus, dass das eigentlich viel sozialer ist. Wir werden allen Besseren gerecht. Wie konnte eine, ich sage jetzt mal, eine kleine Elite wieder über die Bevölkerung etwas bestimmen, wo viele von Anfang an gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Ihr habt ganze Schulhäuser jetzt umgebaut, wo früher 3 Schulzimmer waren, sind heute 2, und das andere Schulzimmer wird geteilt, damit diese integrative Systematik überhaupt gelebt werden kann. Man hat plötzlich Heilpädagogen im Schulunterricht drin, eigentlich ja, aus Adlerperspektive gesehen ein bisschen ein Chaos.
Also ich glaube, zu sagen, eine kleine Elite hat darüber entschieden, was passieren soll, ist eine schwierige Aussage. Wir haben gerade im Schulsystem ein großes Engagement, nicht nur auf kantonaler Ebene, sondern auch wirklich auf der Ebene der Gemeinde, wo man immer wieder die besten Lösungen sucht. Und eben, wie gesagt, die Kantone haben ganz sicher keine einfache Aufgabe in der Weiterentwicklung der Primarschule. Und man muss immer wieder prüfen, wo man steht. Sie haben vorhin Schweden als Beispiel genannt. Was Schweden ja auch gemacht hat, war zu untersuchen, inwieweit die Digitalisierung einen Fortschritt bringt in der Primarschule. Und ist eigentlich zum Schluss gekommen, naja, eigentlich möchte man die Schüler nicht mehr mit Tablets ausstatten und möchte eher wieder zurückgehen. Man muss beobachten, wie sich das entwickelt, weil ich meine, man muss, idealerweise hat man immer 2 Einheiten, die man vergleichen kann mit und ohne zur gleichen Zeit und schaut, wie sich das entwickelt. Aber die Zeit verändert sich, die Ansprüche verändern sich. Man hört oft in vielen Bereichen, ja, früher war alles besser. Nein, natürlich gab es Sachen, die früher besser waren, aber insgesamt, wir entwickeln uns weiter. Es gibt so viele neue Chancen und Möglichkeiten. Wir haben gut ausgebildete junge Menschen. Ja, wir haben punktuell Handlungsbedarf. Und da schauen die Kantone hin und schauen, was sie tun können, um dem entgegenzuwirken. Ein Problem ist eben im Bildungsbereich, wenn man heute eine Maßnahme trifft, man sieht erst in 7 oder 10 Jahren, was wirklich die Wirkung ist. Man kann nicht ein Jahr später schauen, was es gebracht hat. Das heißt, deswegen muss man auch gut überlegen, wo man eingreift und was man anders macht, weil unter Umständen bereut man es dann. Aber hier haben wir eine gute Zusammenarbeit mit den Kantonen. Aber wirklich, auch hier, der Föderalismus ist ein wesentliches Element der Schweiz und den muss man achten und schätzen, und das tun wir.
Genau, aber es wird schon so sein, dass diese Diskussion jetzt auf breiter Ebene geführt wird, was nicht möglich war. Also noch vor 2, 3 Jahren, wenn man mit dem gekommen wäre, wäre man als Ketzer dargestellt worden. Und jetzt darf man das wirklich sagen, weil die bürgerliche Seite eigentlich sehr breit, inklusive der GLP, dafür ist, dass man da eine Rolle rückwärts macht. Und das Gleiche gilt für die Frühfremdsprachen. Also da ich jetzt wieder aus meiner Person, ohne Forschungsergebnis und gar nichts, finde das cool, wenn die Kids da mit verschiedenen Sprachen aufwachsen. Aber die Statistik sagt jetzt was anderes, dass die nicht besser sind wie die, die dann später zu den Sprachen dazukommen. Also es könnte auch da sein, dass man auch da bei der Frühfremdsprachenförderung eine Rolle rückwärts machen wird. Und das erleben Sie jetzt alles live mit. Sie haben ja weniger live mitbekommen, wie das Ganze hochgefahren wurde, aber Sie werden jetzt live miterleben, wie das Ganze wieder ein bisschen in den Rückwärtsgang kommt.
Also mein Anliegen aus Bundesperspektive ist, dass man die Erkenntnisse, die vorliegen, auch die Erkenntnisse der Bildungsforschung, die Ergebnisse des Bildungsberichts, der PISA-Studie, dass man das berücksichtigt bei den Entscheidungen, die man trifft und dass man hier nicht rein emotional unterwegs ist, sondern sich wirklich darauf abstützt. Und da braucht es einen breiten Austausch und es ist auch gut, wenn es dazu eine breit abgestützte Diskussion gibt, aber man muss immer wieder auf die Basis der Fakten zurückkommen in dieser Diskussion. Und wenn es dann um unseren Zuständigkeitsbereich geht, natürlich ist es auch ein Thema, das beschäftigt, mit welchen Kompetenzen kommen die jungen Menschen und beginnen mit der Lehre. Mit welchen Kompetenzen geht man nach der gymnasialen Maturität an die Hochschule zum Studium? Was braucht es, um eben mit der gymnasialen Maturität prüfungsfrei, mit der Ausnahme von der Medizin, den Zugang zu den Universitäten zu haben? Das sind die Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Aber das hängt natürlich hochgradig auch davon ab, was in der Primarschule passiert. Insofern sind wir dort sehr interessiert und in einem guten Austausch mit den Kantonen.
Sie haben als Staatssekretärin ja nicht nur inländische Probleme, die Sie anpacken müssen, sondern es geht ja auch eben Zusammenarbeit mit der EU, aber auch außerhalb der EU. Sie waren in Kürze mal in Polen und Sie waren mal in Singapur. Was haben Sie mitgebracht aus diesen Auslandbesuchen?
Also eben, wir haben vorhin kurz gesprochen, was braucht es in der internationalen Zusammenarbeit? Es braucht sicher eine Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit. Polen hat unglaublich im Bereich Bildung, Forschung und Innovation investiert und aufgeholt in den letzten Jahren. Polen profitiert auch vom Erweiterungsbeitrag der Schweiz. Und konkret bei meinem Besuch in Polen ging es eben auch darum, die Mittel, die man für den Bereich Forschung und Innovation einsetzt im Rahmen von Erweiterungsbeitrag, hier entsprechend die Programme, die dort von Polen lanciert werden, entsprechend zu starten. Und dieser bilaterale Austausch gibt dann wieder Möglichkeiten für die Forscherinnen und Forscher, eben gemeinsam was zu machen.
Haben Sie von Singapur irgendetwas mitgebracht, was wir sofort umsetzen können?
Ja, also Singapur ist natürlich ein ganz spannendes Beispiel. Es gibt kein Land auf der Welt, wo so viele Hochschulen aus der Schweiz eine physische Präsenz haben. Und insofern war es natürlich sehr interessant zu sehen, was die Schweizer Akteure in Singapur alles machen, wie die Zusammenarbeit mit Singapur vor Ort funktioniert, was wir konkret mitnehmen konnten. Als ein Beispiel, wir waren am Standort der ETH Zürich in Singapur und konkret mitgenommen haben wir, dass die ETH Zürich gesagt hat, sie integrieren jetzt auch die EPF Lausanne in die Zusammenarbeit mit Singapur, dass man die Projekte angeschaut hat, wo gibt es Kompetenzen in Lausanne, die dort gut passen. Also wenn Sie ein konkretes Beispiel haben wollen, dann das. Aber ganz sicher auch in Singapur die Zusammenarbeit mit den Förderagenturen vor Ort, mit unseren Förderagenturen. Und da muss man immer ein bisschen erklären, weil in vielen asiatischen Ländern sind es Ministerien, die über Fördergelder entscheiden. Und bei uns sind es die Förderagenturen. Wir funktionieren anders. Wir haben ein ausgeprägtes Bottom-up-System mit einer großen Autonomie der Akteure.
Martina Hirayama, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns einen Besuch gemacht haben. Es war spannend. wenn ich Sie das nächste Mal noch mal begrüßen dürfte, dann würde ich vielleicht ein bisschen weniger Politik und ein bisschen konkreter noch etwas erfahren. Aber vermutlich ist Ihr Job einfach nicht mit dem Zweihänder reinzufahren, sondern mit Vernunft und guter Idee uns weiterzubringen in der Bildungspolitik. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Merci.
Aktiv Radio Interview.